Also ich grüße euch ganz herzlich. Also freue mich heute hier zu sein bei euch. Aber mit einem Thema, das macht mich irgendwie unruhig. Weiß ich nicht, bei der ganzen Vorbereitungszeit schon, bis jetzt eben macht es mich unruhig. Weil es hier Menschen ganz persönlich anspricht. Und wir wissen ja, wir, die wir von Neuem geboren sind, die wir unser Leben Jesus Christus übergeben haben, wir dürfen ihm gehorsam sein. Um nicht zu sagen, es ist besser, wenn wir ihm gehorsam sind. Sonst liegt kein Segen auf unserem Leben. Und so wie wir von Christian eben gehört haben, Jesus Christus ist auch der Schrittmacher für das Vorankommen in unserem Leben. Wir kommen ja in unserem Leben aus unterschiedlichen Kulturen, wir kommen aus unterschiedlichen Religionen, wir kommen aus unterschiedlichen Volksstämmen und wir bringen ja alle diese Prägung mit. Wie ist mein Volk geprägt? Und wie heißt es denn, wie bin dann ich geprägt? Natürlich aus meinem Volk geprägt. Ihr seid anders geprägt wie wir. Ihr seid anders geprägt, wie ich geprägt bin. Wir haben ein anderes Fundament. Wir haben einen anderen Inhalt in unserem Leben. Jetzt haben wir etwas Gemeinsames. Was haben wir denn jetzt gemeinsam? Wir sind keine Sinti mehr, wir sind keine Deutschen mehr. Wir sind jetzt in unserem Volksstamm, sind wir. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Das ist unsere neue Identität. Und aus dieser neuen Identität entsteht etwas Neues in unserem Leben. Als Erste, was in unserem Leben entstehen müsste, sollte, ist Gehorsam. Gehorsam. Ich beuge mich unter den Willen meines Vaters im Himmel. Ich beuge mich unter den Willen meines Vaters im Himmel. Und jeder Einzelne, der hier heute sitzt, der wird jetzt über das, was ich euch erzählen möchte, nachdenken und nachsinnen müssen. Und ich glaube, es wird auch in seinem eigenen Leben eine Veränderung entstehen. Weil Gott möchte eine Ordnung in unserem Leben haben. Gott ordnet unser Leben. Und so haben wir viele Wege, die wir gegangen sind aus den Prägungen, die wir haben und denen wir mitgenommen haben und die jetzt aber in einer Parallelgesellschaft zu unserem eigenen normalen christlichen Leben immer so mitschwingen und mitlaufen. Ich möchte heute über das Thema sprechen, was sagt die Bibel über Heirat und Ehe. Was sagt die Bibel über Heirat und Ehe? Nicht, wie sehe ich das, wie verstehe ich das, wie glaube ich das, wie meine ich das, dass es richtig ist, sondern wie sieht Gott Heirat und Ehe? Ist es nicht das, was wir eigentlich wollen für unser Leben, dass wir den Willen Gottes, des Vaters im Himmel tun? Den Weg der Ordnung, des Gehorsams, des Segens. Und darum ist es kein einfaches Wort heute. Und auf der anderen Seite ist es doch wieder ein einfaches Wort. Ich habe euch 4 Bibelverse mitgebracht. 4 Bibelstellen mitgebracht. Dankeschön. Die alles aussagen, was notwendig ist für unser Glaubensleben. Alles Bibelstellen, die sich beziehen auf Ehe und Familie. Das erste ist: Ihr sollt nicht unverständig sein, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Also Bibelleser wissen, Epheser 5, Vers 17. Seid nicht unverständig, sondern verständigt, was der Wille des Herrn ist. Seid verständlich. Das heißt eigentlich, habt Verständnis, denkt drüber nach, sinnt drüber nach, Das ist die absolute Grundlage dessen, was ihr für euer eigenes Leben braucht. Seid nicht unverständlich, sondern verständlich. Seid dem Wort Gottes gehorsam. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 12, 1 und 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, eurer Sinne. Verändert euch. Und so ist es für uns auch. Wir kommen alle aus unserem alten Leben, aus unserer Prägung unseres alten Lebens und wir gehen jetzt in dieses neue Leben der Kinder Gottes hinein. Und in dem Leben der Kinder Gottes sieht es anders aus wie in unserem alten Leben. Stellt euch nicht dem gleich, was ihr vorher gelebt habt, sondern verändert euch jetzt durch die Erneuerung eures Denkens. Denkt um. Denkt jetzt den Willen Gottes und nehmt ihn an für euer Leben und lasst den Willen Gottes in eurem Leben herrschen. In Römer 12, 1 bis 2 heißt es auch, gebt euer Leben hin als ein Opfer. Gebt euer Leben hin als ein Opfer. Wir geben unsere alte Prägung, unser altes Verständnis, unsere alte scheinbare Sicherheit auf. Wir opfern unser altes Leben mit all dem, was es beinhaltet, mit all dem, was wir mitgebracht haben, es opfern es auf dem Altar Jesu Christi. Und so können wir nicht mehr leben, wie wir es gewohnt sind, sondern wir müssen so leben, wie es der Wille Gottes ist. Der zweite Bibelvers, 1. Mose 2, 24. Die Ehe wurde von Gott eingesetzt. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ich mache mir immer einen Spaß daraus. Wenn Gott gesagt hat, ich will ihm eine Gehilfin machen. Da sagt er zur Frau, geh und hilf ihm, der schafft es nicht alleine. Wir Männer begreifen es nicht in unserem Stolz und in unserem Hochmut, dass wir ohne unsere Frauen nichts sind. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sie werden seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott führt die beiden zusammen. Und jetzt sind wir ja schon bei diesem Gedanken, dass wir sagen können, aha, Ehe ist von Gott gestiftet. So, und jetzt haben wir alle aus unserer Prägung heraus etwas, von dem wir sagen können, ja, gut, Gott will Ehe, aber wir haben es alles so und so und so und so gelernt, wie Ehe auszusehen hat oder wie wir uns in den Ehestand treten. Dritten Bibelvers, und das gehört alles in einem Punkt zusammen, da heißt es, die Ehe soll nach Gottes Ordnung und den Landesgesetzen geschlossen werden. Wo steht das in der Bibel? 1. Korinther 7, Vers 39 heißt es. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Die Frau ist per Gesetz gebunden. Also gibt es ein Gesetz, eine Rechtfertigung für die Ehe. Und da passt jetzt Römer 3, 13, Vers 1. Da heißt es, jedermann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt ist. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Vier Bibelverse mit einer gewaltigen Dimension, in die wir hineinwachsen müssen, in die wir lernen müssen, wie sieht denn mein Leben aus, wenn ich jetzt heiraten will, wenn ich jetzt eine Ehe führen will, wie hat das auszusehen? Kann ich das selber bestimmen? Ich kann es nicht so viel selber bestimmen. Es ist alles genau festgelegt, wie Gott sich Ehe und Heirat vorstellt. Und das ist alles verbunden in diesen vier Bibelversen. Also, wenn ich in der Bibel lese, und ich glaube, ich kenne mich einigermaßen aus da drin, denn steht da nicht drin, du sollst deinen Ehebund auf dem Standesamt schließen. Also, das steht in der Bibel nicht drin. Also, gibt es so ein Gebot, dann wäre unsere Frage, ja, gegenstandslos, muss ich vor Standesamt gehen. Für eine Abwesenheit gibt es zwei Gründe. Der erste Grund, dass es nicht in der Bibel steht, ist einfach die Tatsache, dass es in den israelitischen Ortschaften kein Standesamt gab. Ja, selbst in den griechisch-römischen Städten war die Einrichtung unbekannt. Die Art und Weise, wie die Gemeinschaft und die Obrigkeit in biblischen Zeiten den Ehebund bestätigten, entsprach nicht unseren Gepflogenheiten. Es gibt in der ganzen Schrift keine systematische Darstellung vom Wesen und Recht der Ehe. Keine systematische. Und jetzt setzt ihm das, was man Bibelstudium nennt, ein. Jetzt muss ich lernen, in der Schrift zu Hause zu sein. Denn an unterschiedlichen Stellen in der Bibel spricht Gott ganz klar und eindeutig über Ehe und über Heirat. Und deshalb ist es wichtig, ihr wisst das, die in die Bibelschule gehen, wie wichtig es ist, dass man die Ganzheit der Schrift kennt. Dass man alles weiß, von Anfang bis zu Ende, was steht denn da geschrieben. Weil sonst verehren wir uns immer in engmaschigen Denken und nehmen eine Bibelstelle für wahr und machen dann eine eigene Religion draus. Die Religion, in der wir leben, die ist fertig. Die hat Gott geschrieben in seinem Buch. Die Bibel befasst sich auf mancherlei Weise mit Ehe, je nach Anlass oft wie beiläufig. Und mitunter ist das Thema sehr tiefgreifend. Mitunter findet sich hier eine Anweisung und dort eine andere. Es gehört dazu, dass man sich bemüht, das einfach mal zusammenzuschreiben. Denn das ist nicht so einfach, wenn man aus einer Prägung kommt und soll jetzt auf einmal eine neue Prägung annehmen, indem man umdenken lernt. Es ist nicht einfach. Es hat immer mit Verlusten in meinem eigenen Leben zu tun. Ne? Wer früher immer geklaut hat und davon gelebt hat, der klaut heute nicht mehr. Und dann fehlt ihm vielleicht mal Geld. Wer früher mal gelogen hat, um sich wichtig zu machen, der lügt heute nicht mehr und ist vielleicht mal in den Augen der anderen nicht mehr so wichtig. Und deshalb wollen wir lernen, was erwartet Gott eigentlich wirklich? In der Bibel wird die Ehe bezeichnet, was man in Israel und darüber hinaus auch in der griechisch-römischen Gesellschaft darunter verstand. Was Gott in der Bibel über Ehe offenbart, über die Einsetzung, wie wir gehört haben, 1. Mose 2, oder über bestimmte von ihm gewollte Merkmale, heißt es, die Menschen, mit denen Gott über die Ehe spricht, wissen ganz genau, was er meint, da sie von der Ehe eine bestimmte, fest umrissene Vorstellung haben. Und nach diesem allerseits anerkannten Vorständeln handeln sie bei der Eheschließung. Und erster Linie ist Eheschließung immer ein gesellschaftliches Ereignis. Deshalb kann man das nie zu zweit irgendwo auf der Weide machen. Es ist nicht machbar. Eheschließung ist immer ein öffentliches Ereignis. Und es war damals in Israel so und es ist auch im Römischen Reich so gewesen. Also, es gibt keinen Zweifel, dass in den meisten Kulturen, wenn nicht in allen, die Ehe nicht durch eine private Vereinbarung zustande kommt. Ich habe mir noch mal die Mühe gemacht. Ich habe noch mal bei einem Rabbiner nachgelesen, im alten Buch nachgelesen, der gerade über diese Dinge spricht, über die Verirrung, in der wir leben, von den Urprägungen von Gott her. Also, in Israel war der Ehevertrag eine öffentliche Abmachung, in die die ganze Gemeinschaft mit einbezogen worden ist. Es ist eine öffentliche Abmachung. In Israel gab es immer einen Ehevertrag, weil man zu dem Vater hinging, der Braut, und um die Hand bat. Und so wurden schon zwei Familien darüber informiert, dass welche heiraten wollten. Und der Braut, Der Bräutigam, der gab ein Brautgeld. Nicht, dass er sie gekauft hat. Nein, das war eine Sicherheit für die Braut. Eine klare Bestätigung, dieser Mann will mit mir den Bund der Ehe eingehen. Und im Bund der Ehe geht es auch nicht in erster Linie um die Liebe. Die Liebe zur damaligen Zeit war etwas, was in der Ehe gewachsen ist. Hier ging es um gegenseitiges Vertrauen aufbauen in einer ganz engen Beziehung. Hier erwartet einer vom anderen, ist er für mich da? Sorgt er für mich? Kümmert er sich um mich? Bin ich ihm wichtig? Hier ging es um wirtschaftliche Dinge, um soziale Dinge. Bin ich krank? Pflegt der andere mich? Hilft er mir? Ehe ist in erster Linie das. Und so wie das Vertrauen aufgebaut wird unter zwei Partnern, da entsteht eine Liebe. Und Liebe ist nicht, dass man, sondern Liebe ist eine Hingabe an die andere Person. Das ist Liebe. Eine Hingabe an die Person. Das, was der Ehevertrag war, ist das, was wir heute einen Trauschein nennen beim Standesamt. Es ist nichts anderes. Wenn ich zum Standesamt gehe, wenn ich heirate, dann bekomme ich da einen Trauschein. Der Staat bestätigt mir, die beiden sind rechtlich miteinander verbunden. Und das hat unheimliche wirtschaftliche Vorteile und das hat soziale Vorteile. Das hat auch einen Schutz. Da kann nicht jemand auf einmal weglaufen und rauslaufen. Wisst ihr, was mich ärgert? Dass so viele Christen sich scheiden lassen. Das finde ich eine grauenvolle Entscheidung. Und darum merken wir genau das, was Christian vorher gesagt hat. Heute dienen wir meistens als Christen, als Zuschauer vor Jesus Christus, was er getan hat. Und dann haben wir so ein frommes Gedusel, weil wir in den Gottesdienst gehen, einmal in der Woche. Und dann meinen wir, wundern, was wir Christen sind. Christ sein bedeutet, Gott gehorsam zu sein und den Willen Gottes zu tun im Alltag und in der Gemeinde. Und jeder einzelne Christ ist Mitarbeiter im Reich Gottes. Und wenn ein Christ nicht mitarbeitet in der Gemeinde und im Reich Gottes, ist die Gemeinde und das Reich Gottes behindert. Und ich glaube, das wird Zeit, dass wir das in aller Deutlichkeit mal wieder in vielen Gemeinden sagen. Gehorsam gehört einfach dazu. Warum denn? Weil wir auf Segen angewiesen sind. Wenn wir nicht auf Segen angewiesen wären, dann könnten wir Christsein bauen und gestalten, wie wir wollen. Ich möchte über keine Kirche schlecht reden, aber schaut sie euch doch mal alle an. Schaut euch mal die evangelische Kirche an, die katholische Kirche an. Schaut euch viele andere Religionsgemeinschaften einfach einmal an. Also, durch die Rolle des Brautvaters war es notwendig geworden, und das ist der Vertrag, der zwischen zwei einzelnen Personen entstand. Der Brautvater setzte einen Vertrag auf. Wenn wir heute nach Israel hineinschauen, dann ist es so, dass also da ja kein Standesamt gibt, bis heute kein Standesamt gibt, da ist der Rabbi da. Der Rabbi, der verheiratet Mann und Frau dort, wenn sie in die Synagoge gehen. Christen haben es deshalb in Israel schwer. Wenn Christen in Israel heiraten wollen, müssen sie ins Ausland fahren. Sie werden in Israel nicht getraut. Weil dort gilt israelisches Recht. Und deshalb wieder den Bibelvers von Anfang. Es ist keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Und die Obrigkeit in Israel hat so entschieden. Deshalb werden auch in Israel keine Christen getraut. Es sei denn, man bringt seinen eigenen Pastor mit oder irgendwie sowas. Also, wichtig ist mir noch einmal, dass uns das ganz klar wird. Wir brauchen eine klare Regelung für unser Zusammenleben in dieser Welt. Wenn wir nicht Christen sind, dann könnt ihr leben, wie ihr wollt. Dann spielt das überhaupt keine Rolle. Dann kann man tun und lassen, was man will. Aber so wie man Christ geworden ist, dann haben wir die Pflicht, uns unter den Willen Gottes zu stellen. Dann haben wir die Pflicht, genau den Willen Gottes zu erfüllen in dieser Welt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir das nicht tun, müssen wir uns nicht wundern, dass Segen ausbleibt in unserem Leben. Wisst ihr, was noch ausbleibt? Die Liebe zu Jesus. Das brennende Herz für Jesus. Den Mut zur Nachfolge. Den Mut, Botschafter an Christi statt zu sein. Wodurch entsteht denn das? Durch Segnungen, wenn der Heilige Geist seine Auswirkungen breit macht in deinem Leben. Dann entsteht das. Dann kann man nicht mehr passiv bleiben. Denn so wie Christi am vorhin gesagt hat, weißt du, wenn ich meine Gebetszeit habe, wie oft weine ich vor Gott. Wenn ich für Menschen bete, die verloren gegangen sind und bin ich hingegangen, habe ihnen die Botschaft nicht gesagt. Wenn ich mich schlecht benommen habe, wenn ich lieblos gewesen bin, auch zu meiner Frau. Wie oft weine ich hinterher. Und es tut mir weh. Und ich merke dann noch, wie viel in meinem Leben ist, wie viel Sünde da drin ist und wie viel Fehler in meinem eigenen Leben sind. Wisst ihr, mir ist es ganz, ganz wichtig geworden, dass wir etwas begreifen lernen. Dass den Willen Gottes zu tun, wir nicht dran vorbeikommen. Aber wenn ich, und das ist auch eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss, wenn ich den Willen Gottes nicht tun will, dann habe ich hier sonntags auch nichts zu suchen. Ich weiß, warum ich gezittert habe vor dieser Predigt. Weil es nicht einfach ist. Weil es hier um Veränderung von ganz gewissen, fast sicheren Lebensumständen ist und wir dann auf einmal in eine neue, fast unsichere Lebensumstand kommen. Aus menschlicher Sicht, aus göttlicher Sicht, aber in die sicherste Situation kommen, die es im Reich Gottes überhaupt gibt. Nach Darstellung der Heiligen Schrift vereinigen sich in der Ehe zwei Menschen zu einem Fleisch. Es ist nicht die Vereinigung von zwei Herzen zu einer Seele. Das ist oft eine Verwechslung. Sie gehört natürlich auch dazu, dass es göttliche Absicht ist, dass in der Ehe die zwei Herzen miteinander verbunden werden. Und wenn wir oft unterwegs sind, meine Frau und ich, und wir erleben Dinge, dann guckt sie mich an und sagt sie, hast du auch das gedacht, was ich gerade gedacht habe? Hast du auch das gerade gesehen, was ich gesehen habe? Und hier merken wir, wie es ist, wenn man mit dem Herzen miteinander verbunden ist. Meine Frau ist eine weise Frau. Und meine Frau sagt oft, weißt du, Ehe hat 3 Buchstaben. Aber man buchstabiert sein Leben lang daran. Weil wir ja von der Sünde geprägt sind. Das ist ja unser Leben. Wir sind von der Sünde geprägt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch immer wieder sagen, ich bin nicht so gut, sondern ich bin ein Sünder. Und ich brauche Jesus Christus notwendig für mein Leben, damit er eine Ordnung dort hineinbringt. Eine grundsätzliche Ordnung für mein Leben. Und diese Entscheidung, dass Gott eine grundsätzliche Veränderung in unserem Leben schaffen wird, geschieht immer durch uns persönlich. Wir bestimmen, ja Gott, ich will gehorchen oder ich will nicht gehorchen. Ja Gott, ich will deinen Willen tun, ich will gesegnet werden. Wisst ihr, das ist Selbstbewusstsein. Hier bin ich Gott, ein Sünder. Ich weiß, dass ich ohne dich mein Leben nicht auf die Reihe kriege. Aber was ich brauche, ist dein Segen, dein Ja zu meinem Leben. Und dann kommt mein Leben zurecht. Dann werde ich etwas nach dem Willen Gottes. Dann wird Gott mich an die Hand nehmen und dann wird er mich so hineinführen in das, was Nano es gelesen hat, in die Offenbarung. Da, wo kein Leid und keine Tränen mehr ist, wo wir zu Hause sind, wo Christus uns vorangegangen ist. Aber dieses Leben hier durch, wir müssen hier hindurch, wir müssen durch dieses Leben hindurch. Und deshalb tun wir gut daran, wenn wir das schaffen, dass wir eine grundsätzliche Gottesordnung in unser Leben hineinbekommen. Dass wir ihn in unserem Leben Herr sein lassen. dass wir ihn in unserer Zweierbeziehung Herr sein lassen, dass wir ihn in unserer Ehe Herr sein lassen. Ich könnte euch noch so vieles über den Inhalt sagen, über den Inhalt einer Ehe, über das wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet und 54 Jahre beieinander und wie viel wir lernen mussten in unserem Leben, wie Gott uns auch aneinander geschliffen hat, wie wir voneinander geschliffen worden sind, wo wir uns gebeugt haben, wo wir oft gekämpft haben, nein, ich will das nicht. Und Gott gesagt hat, du wirst mir gehorchen lernen. Ich bring dir das schon bei. Ich bring dir das bei. Und wisst ihr was? Es ist das Schönste, wenn du von Gott geschliffen wirst, weißt du das? Es ist das Schönste, wenn Gott dich schleift, wenn er dich verändert, wenn er dich umgestaltet, wenn er dich nicht so lässt, wie du bist. Und auf einmal kriegst du eine ganz neue Gestalt, auf einmal wirst du eine ganz neue Persönlichkeit. Auf einmal geht es nicht mehr ich, meiner, mir, mich, sondern du. Du. Du, der du da bist. Und wenn wir das beherzigen lernen, auch in unseren Ehen, dann werden wir etwas ganz anderes sehen. Da gibt es keinen Pascha mehr, der herrscht. Da gibt es keinen mehr, der den großen Sprüche macht und die anderen haben mir zu dienen. Ne? Wie Gerhard Schröer, hol mir mal eine Flasche Bier oder sowas. Wisst ihr, wenn ich meiner Frau gesagt habe, hol mir doch mal die Pantoffel, dann sagt sie, bist du behindert oder was? Hol sie dir selber. Also das ist dieser gegenseitige Respekt. Und so wie wir Respekt haben müssen für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, genauso sollten wir untereinander Respekt haben in der Ehe. Wisst ihr was? Dann sieht die Ehe ganz anders aus. Und auf einmal sind nicht mehr diese vielen Streitereien und Auseinandersetzungen da. Da ist gegenseitiger Respekt und Ehrerbietung. Das, was Jesus gesagt hat, einer und komme den anderen mit Ehrerbietung entgegen. Und gerade in dieser kleinsten Zelle Ehe ist das doch wichtig. Wisst ihr, wie es mir geht, wenn ich mal Streit mit meiner Frau gehabt habe? Und ich sollte hier raufgehen und predigen? Gar zu knicken. Das geht überhaupt nicht. Das wäre überhaupt nicht machbar. Das ist überhaupt nicht machbar. Zu Hause muss es ruhig sein. Zu Hause muss Stille sein. Ich muss wissen, genau das, was meine Frau macht. Wenn ich hierher gehe zum Predigen oder überall woanders, weiß ich, sie ist zu Hause und sie betet dann für mich. Das ist für mich wichtig. Wenn wir morgens unsere Andacht zusammen haben, wenn wir zusammen beten, dann ist es etwas, das unser ganzes Gemeinsames umschließt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Segen. Segen durch Gehorsam. Und deshalb geht es nicht, dass wir so leben, wie wir sind. Noch einmal zum Schluss alles das, was die Bibel sagt. Die Ehe ist von Gott eingesetzt und sie ist unter die Verantwortung der Obrigkeit gesetzt. Nur wer diese Tatsache übersieht, der kann die standesamtliche Trauung ablehnen. Wo sie jedoch anerkannt wird, offenbart sie sich als eine Maßnahme des göttlichen Willens und Weisheit, die stets gut ist und immer unser Bestes will. Denn was gilt selbst bei größter Aufrichtigkeit das Versprechen derjenigen, die eng aneinander geschmiegt, langsam von der Woge der Zärtlichkeit erfasst werden? Eigentlich überhaupt nichts. Sondern es geht einfach darum, dass wir ein Fleisch werden, beieinander sind, dass wir einander ermutigen und stärken und kräftigen, dass wir uns einander unterstützen. Wisst ihr, es ist doch so schön, kennt ihr das sicherlich auch, wenn man endlich in einer Ordnung lebt, endlich keine Unordnung mehr in meinem Leben, endlich die Sünde raus aus meinem Leben, endlich keine Probleme mehr, weißt du was? Du schläfst auf einmal nachts durch. Und da ist kein schlechtes Gewissen mehr. Da ist nur noch Segen. Wir müssen begreifen lernen, dass wir nicht mehr der Welt gehören, sondern dass wir eine Obrigkeit haben. Unsere Obrigkeit ist Jesus Christus. Und dass wir diese geistige Obrigkeit untertan sein müssen. In der Bibel steht, in meiner jedenfalls, Jesus hat euch teuer erkauft durch sein köstliches Blut auf Golgatha. Darum könnt ihr nicht mehr leben, wie ihr wollt, sondern Gott will, dass auch ihr zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und erlöst und befreit werdet von dem Rucksack, den ihr noch mit rumschleppt. Lasst euch befreien von Jesus, indem ihr sagt, ja, ich lasse mein Leben jetzt ordnen und stelle es unter den Willen Gottes. Ich wünsche euch, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Und ich glaube, dass es an der Zeit war, dass auch diese Dinge, wie sie fortlaufen in eurer Gemeinde, wie sich so vieles verändert hat hier, wie wir, wenn wir uns montags zusammensehen in der Bibelschule, wie viel die Menschen verändert worden sind, wie viel ich merke und erlebe in der Seelsorge, dass ich gesagt, ich habe das jetzt alles erledigt, ich habe jetzt ein reines Gewissen. Und ich merke, wie die Veränderung bei euch geschieht und auch eine, in der kommenden Zeit auch eine Umgestaltung kommen wird im ganzen Führungsstil. Und ich glaube, dass ihr einen großen Anteil daran habt, wenn ihr ganz klar und eindeutig Ja sagt zu Gottes Veränderung in eurem Leben. Habt einfach den Mut dazu. Habt den Mut dazu. Schaut nicht auf das, was man vielleicht weniger hat. Schaut auf das, wo ihr drauf schauen sollt. Auf das Kreuz von Golgatha. Ich danke euch dafür, dass ihr zugehört habt. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen helfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir singen so oft, welch Glück ist es, erlöst zu sein, erlöst durch dein Blut. Wir nehmen diese Erlösung an, Herr, und wir wollen sie dir auch unser Leben zurückgeben, es hineinstellen in deinen Dienst, in deine Nachfolge, in den Gehorsam, in den Frieden, den nur du geben kannst, Herr. Herr, wir wollen uns nicht länger selber bestrafen. Wir wollen nicht selber uns bücken unter unserer Schuld, sondern wir möchten frei werden, frei wie die Kinder Gottes. Ich will dir danken, Herr Jesus Christus, dass du uns frei machst von aller Schuld und Sünde, von allem falschen Leben befreien wirst und dass du uns einen Blick geschenkt hast, Herr, der über die Berge, die Probleme, die wir haben, hinwegsieht. Und dass es für uns ein strahlendes, sonniges Morgen gibt. Danke, Herr, dass du das wirken wirst. Hab Dank dafür. Amen. Amen.